Willkommen zur 330. Folge des Sneakpods. Wir senden live aus unserem Hotelzimmer direkt in Budapest. Mit mir hier Claudia Nördinger.
Hallo.
Oder Frau Dr. Claudia eigentlich.
Ja, bitte.
Neben ihr Robert Krüger.
Gar nicht neben. Hallo.
Schon gelogen.
Schon gelogen. Und der Mann, der uns hier die Lügen auftischt, heißt Stefan Giesbach.
Hallo. Du warst im Kino, aber nicht in der... Doch, du warst auch in der Sneak, hast aber den Film...
A Long Way Down gesehen.
Erneut.
Ja, nee, also ich hatte ihn letzte Woche noch nicht gesehen. Jetzt habe ich ihn auch gesehen in der OV-Sneak, aber ich habe dem, was der Bob gesagt hat, eigentlich nichts Wesentliches hinzuzufügen. Deswegen sind wir diese Woche ohne neuen... Außer ihr wollt das jetzt alles nochmal hören, sind wir ohne neuen Sneak-Film.
Du kannst es ja... Nein. Nochmal zusammenfassen?
Nee, eigentlich... Hört euch bitte die Folge von letzter Woche an. Ich fühle mich... angemessen repräsentiert durch das, was Bob gesagt hat.
Wie viele
das
Punkte?
Schmeichelt mir ein bisschen.
Ich erinnere mich nicht, wie viele Punkte ich gegeben habe. Ich habe es schon in den Artikel der letzten Woche.
Ich habe, glaube ich, 6 gegeben und wenn du dich da angeschlossen hast, dann
so. Ja. Also, vielleicht 6,5.
Aber du warst in einem Kinofilm, der aktuell läuft.
Richtig.
Ist damit unser aktuellster Film und der Headliner.
Ich habe mir gestern Abend den neuen Wes Anderson angeschaut, nachdem ich ja vor kurzem Moonrise Kingdom besprochen hatte, wollte ich auf dem neuesten Stand sein und habe mir Grand Budapest Hotel angeschaut. Und in diesem Film, also die Geschichte zu erzählen, das ist ein bisschen kraus, weil es passiert sehr viel in diesem Film. Der Film spielt in einer fiktionalisierten Version von, so einer... alten, also entspricht so den alten Badestätten oder den Hotels um Budapest oder sowas im frühen 20. Jahrhundert zwischen den beiden Kriegen, wobei es verschiedene Zeitebenen in dem Film gibt. Es gibt einmal, ich glaube, das soll in den 80ern sein oder so, das ist allerdings nur so der absolute Rahmen. Dann gehen wir zurück in die wahrscheinlich späten 60er oder frühen 70er. Wo wir Jude Law antreffen, der in dem inzwischen etwas runtergekommenen Grand Budapest Hotel ist, sich als Gast befindet und dort ins Gespräch kommt mit einem älteren Mann, bei dem sich dann rausstellt, dass er der Besitzer des Hotels ist. Und der erzählt ihm dann die eigentliche Kerngeschichte über seine frühe Zeit im Grand Budapest Hotel, und zwar in den 30er Jahren. Und in dieser Kerngeschichte geht es vor allen Dingen um die Figur, gespielt von Ralph Fiennes, das ist der Concierge in dem Hotel damals, der berühmte Monsieur Gustave. Und der ist eben unheimlich... er erfüllt die Wünsche seiner Gäste auf alle erdenklichen Weisen. Vor allen Dingen hat er ein Faible für ältere Damen, denen er viel Gutes tut und dafür auch entsprechend entlohnt wird, ja. Reiche alte blonde Damen. Aber auch ansonsten ist er der beste Concierge der Welt. Und wir merken auch gleich, dass er gehört ein bisschen zu so einer anderen Zeit. Er kommt einfach aus der alten Zeit der, der großen Hotels und der großen Kurtradition und sowas. Er ist so ein bisschen Überbleibsel einer vergangenen Zeit und hat einfach viel mehr Stil als alles, was um ihn rum passiert.
Er hatte damals in den 20ern schon mehr Stil als,
ja.
Er ist damals in den 20ern ein Überbleibsel einer noch älteren Zeit.
Also in den 30ern
ist
er eigentlich schon, er gehört, also ich meine, in den 30er Jahren ist ja eigentlich diese alte Kurtradition ist ja schon vorbei. Also diese
ich war nicht dabei, keine
dieses
Ahnung.
Dieses alte, die Zeit, wo eben viele Leute quasi in irgendwelchen Kurresorts überwintert haben und es sich da... Ja, das hat ja noch sowas Spätmonarchisches im Prinzip. Also das gehört einfach eigentlich nicht in die moderne Welt. Und wir treffen eben jetzt in dieser Zeit quasi so die Letzten, die das noch nur so zelebrieren. Und später dann in den 60er, 70er Jahren sehen wir dann, dass das einfach nicht mehr existiert. Also dieser dieser Kurglanz ist einfach komplett vorbei. Und es ist sehr schön, wie dann, also Wes Anderson, wie immer, stattet er das wahnsinnig aufwendig aus. Und das ist fantastisch einfach für die Augen, was einem da geboten wird. An so einer ganz artifiziellen, etwas überzuckerten, aber unheimlich wirkungsvollen Welt. Und das ist dann bevölkert von einer unglaublichen Anzahl von bekannten Schauspielern, die in allen möglichen, aber eben nicht so, wie das manchmal ja auch ist, dass sie nur auftreten, sondern sind eben alle mit einer Präzision besetzt für die Rollen, die sie dann spielen. Das ist einfach fantastisch. Und was wir dann sehen, ist eben, also der alte Mann, der diese Geschichte erzählt, hat damals angefangen, als eben, wie nennt man das auf Deutsch, ist der Hoteljunge oder sowas, der eben so als allerniederster
Einsteiger quasi.
Einsteiger da im Hotel anfängt und eben ganz schnell für Ralph Fiennes wird er der jüngere Assistent, der ihm bei allem hilft und Ralph Fiennes, eine seiner alten Gönnerinnen, eine dieser alten Gäste, die verstirbt ganz plötzlich und vererbt ihm ein sehr, sehr wertvolles Gemälde und damit ist natürlich ihre Familie nicht so einverstanden, vor allen Dingen ihr Sohn, gespielt von Adrian Brody, und sein Helfershelfer ist gespielt von Willem Dafoe in einer sehr finsteren Rolle und dann findet sich Ralph Fiennes eben sehr schnell in einer ganzen Menge Probleme und sein junger Freund hilft ihm dann dabei, da irgendwie durchzukommen. Ja, und das Ganze findet eben statt in einer fiktionalisierten Zuckerbäcker-Fassade, die auf ganz wunderbare Weise eben inspiriert ist von so halb quatschigen deutsch-ungarisch-österreichischen Anspielungen und so. Und es ist einfach fantastisch, wie das ausgestaltet ist, diese Welt. Also so toll.
Die hauen doch dann irgendwie ab und reisen rum. Und also man sieht auch noch mehr als nur die Innereien dieses Hotels.
Ja, also zum Beispiel die sächsische Schweiz sieht man aber. Ja, also es ist eben im Prinzip, also Ralph Fiennes muss irgendwann auch ins Gefängnis, die Figur, und dann wird versucht auszubrechen und dann gibt's eine Flucht und dann gibt's wildes Hin und Her und dann gibt's eine Verfolgungsjagd auf Ski und Schlitten und sowas. Also ja, es ist ein unheimlicher Quatsch, was da passiert, aber ja, es ist einfach wundervoll geschrieben und ausgestattet. Wirklich, wirklich toll. Und Ralph Fiennes, finde ich, ist auch eine super Besetzung für diese Hauptrolle. Ich habe irgendwo gelesen, dass Johnny Depp diese Rolle eigentlich spielen sollte.
Habe ich auch gelesen, ja.
Ich glaube nicht, dass das so gut gewesen wäre, weil ich glaube, dass Johnny Depp diese Figur ähnlich angelegt hätte wieder wie Willy Wonka und all die Figuren, die er in den letzten 10 Jahren gespielt hat. Ebenso auf eine Weise skurril, die eben inzwischen doch einfach auch so ein Johnny Depp-Klischee ist. Und das Schöne bei Ralph Fiennes ist, dass er ja eigentlich kein klassischer Komödienschauspieler ist und das alles mit so einer einer Ernsthaftigkeit ist vielleicht falsch, aber so einer leicht ironischen Eleganz spielt und eben überhaupt nicht so auf die Lacher spielt, sondern eben alles ist immer so zurückgenommen, dass dadurch eben besonders gut wirkt. Also und ich finde gerade diese lustigen kleinen deutschen Sprachspiele oder eben so eine kleine Bemerkung, die noch kommt, ist einfach von ihm mit so einer Leichtigkeit gespielt, dass du keinen Moment das Gefühl hast, er wartet so, also es gibt nie diese klassische Lachpause, wo eben er was gesagt hat und dir dann klar ist als Publikum, okay, jetzt müsstest du lachen, sondern es ist alles mit so einer Leichtigkeit gespielt, ist wunderbar. Ich finde Ralph Fiennes fantastisch als Hauptfigur in diesem Film.
Aber er spricht größtenteils Englisch?
Ja, er spricht Englisch. Es gibt allerdings einige Szenen, wo er dann zum Beispiel, das ist auch, wird nicht so ganz erklärt, wie da die Sprachebenen zueinander passen und warum das so ist. Aber zum Beispiel gibt es so ein paar Szenen, wo er dann mit jemandem spricht, der offensichtlich Deutsch spricht, am Telefon oder irgendwie so. Und dann ist es aber ganz übergangslos. Dann kommen von ihm so ein paar deutsche Phrasen und dann aber auch Englisch weiter, ohne dass jemals irgendwie aufgeklärt wird, wie das jetzt, was das ist überhaupt. Aber wir befinden uns eben einfach in so einem etwas unsinnigen Mischuniversum, wo das so funktioniert. Und es gibt auch, also du stellst das auch nicht in Frage. Es ist einfach.
Ich habe einen Arbeitskollegen, mit dem ist das auch so. Mit dem rede ich auch immer so die Begrüßungsfloskeln und alles mögliche, leichte Themen, alle Deutsch. Und wenn es dann ins Eingemachte geht, dann springen wir, also er kommt aus Holland und ist halt in Englisch noch sicherer als in Deutsch. Spricht trotzdem fantastisches Deutsch, aber das ist dann auch so, wenn jemand dazuhört. Ja. Deutsch, Englisch, 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 wieder ein bisschen Deutsch, wieder ein bisschen Englisch und so. Ganz durcheinander. Also
aber so hast du das ja auch, wenn du jetzt in Frankfurt in der U-Bahn sitzt und es unterhalten sich so ein paar Kids mit Migrationshintergrund, die springen auch manchmal so durch die Sprachen, wo du denkst, was, eben konnte ich doch noch was verstehen, jetzt verstehe ich nicht. Ja, jetzt verstehe ich wieder nicht mehr und so.
Aber das Schöne hier ist, dass es gar nicht so inszeniert wird, als ob hier wirklich ein Sprachwechsel stattfindet, sondern es ist eher so, als würde er diese Floskeln oder diese Wörter, die er Deutsch verwendet, würde er so verwenden, wie man, ich würde es eher vergleichen mit, wie wenn du mit jemandem sprichst, der Dialekt spricht, dass du dich ein bisschen, möglicherweise dich auf, wenn du das kannst, dich ein bisschen auf diese Sprachebene so ein bisschen eingroovst. Und das ist bei ihm einfach ein Zeichen seiner besonderen Höflichkeit und seiner Dienstfertigkeit und sowas. Und das, das ist ganz wundervoll gemacht. Und was auch sehr schön ist, ist allein schon für einen Deutschen oder für einen Österreicher, wir haben einen Deutschsprachigen, einen Schweizer, wir haben ja viele Hörer in der Schweiz, nicht wahr?
Echt?
Ein paar auf jeden Fall. Also für jemanden, der Deutsch spricht, ist allein schon, wie die Ortsnamen erfunden sind, ist so toll. Also es ist einfach so schön, wie da eben wild Stücke aus irgendwelchen geografischen Bezeichnungen zusammengeklaubt sind und dann eben auf so eine Weise verbunden sind, wie eben für einen nicht englisch sprechenden Deutsch funktioniert, so ungefähr. Ist einfach ganz toll. Also
ja.
Deswegen ist der Film gerade für jemanden, der Deutsch spricht, nochmal ein besonderes Bonbon. Und deswegen würde ich auch in diesem Fall auf jeden Fall die Originalversion empfehlen. Also wenn man auch nur irgendwie mit Untertiteln zurechtkommt oder so, dann würde ich auf jeden Fall die Originalversion empfehlen. Weil ich glaube, da geht einfach so viel verloren, wenn man das in der synchronisierten deutschen Version sieht. Ja.
Ja, genau. Und falls ihn jemand auf Deutsch gesehen hat, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie die das versucht haben, ja, rüber zu retten und ob davon noch was übrig ist.
Also ich glaube schon, dass die Welt ist einfach auch toll und so die Witze ansonsten funktionieren sich ja auch, aber ich glaube...
Ja klar, aber die Frage ist, wie sie das gemacht haben und ob sie es überhaupt versucht haben oder ob sie einfach platt übersetzt haben.
Ansonsten ist es so, dass der Film ja eine Herausforderung für jedes Kino ist, weil er ja in seinen drei Handlungsebenen jeweils unterschiedliche Seitenverhältnisse verwendet. Also es ändert sich wirklich so der Rahmen, den du anschaust, auch auf dem Bildschirm. Wo ich vorher ein bisschen Angst hatte.
Haben sie auch den Vorhang bewegt oder haben sie es
einfach? Nee, den Vorhang nicht. Aber du hast dann eben das Bild wandert plötzlich so, plötzlich ist es ganz breit wieder und denkst so, okay. das ist, hatte ich vorher ein bisschen Angst, dass ein Kino vielleicht da auch nicht so gut mit zurechtkommt. Das Kino, in dem ich war, hat das ganz gut geschafft. Allerdings hat das Kino nicht geschafft, den Film auf die Leinwand zu projizieren, wodurch immer oben ein paar Zentimeter vom Bild verloren ging, was gerade bei diesem Film ganz, ganz blöd ist, weil sehr häufig die Figuren so im so platziert sind, dass ihr Kopf am oberen Bildrand ist und dann hast du eben immer so quasi so wie ein Ei den oberen Teil des Kopfes abgeschlagen. Mhm. So ein bisschen so sind die Figuren. Und ich muss zugeben, dass irgendwann mitten im Film mich das mal so abgelenkt hat, dass ich mich gar nicht konzentrieren konnte, weil ich eben dachte so, also weil ich mich so geärgert habe während des Filmes. Und weil dann, wenn du sowas dann auch mal, also der Marc hat hinterher gesagt, ihm ist überhaupt nicht aufgefallen. Aber es ist ja bei sowas immer so, wenn du es mal gesehen hast, dann ärgert es dich.
Kannst du das
und dann
nicht mehr
ist
wegmachen,
in jedem Bildausschnitt, den du siehst, schaust du als erstes oben, was fehlt dir jetzt gerade oder wo wird abgeschnitten? Und du denkst dann gerade bei so einem Film, wo ganz offensichtlich so viel darauf verwendet wird, diesen Bildausschnitt zu choreografieren und eben auch Symmetrie so eine wichtige Rolle spielt, ja, dann siehst du eben immer wieder so, oh, jetzt fehlt wieder oben der Rand davon, jetzt fehlt wieder das davon, jetzt ist wieder der Kopf oben abgeschnitten.
Dann wieder
so
die Frage, ob du in dem Augenblick zu deinem Begleitung sagst, ah, da oben fehlt ja die Ecke, weil dann hast du ihn nämlich auch darauf hingewiesen und dann kann er auch nicht mehr.
Habe ich nicht gemacht, ich habe mich im Stillen geärgert. Aber es gab mal so einen kleinen Moment, wo ich dachte, so jetzt bin ich raus. Und zwar liegt es nicht am Film, sondern liegt daran, wie es projiziert wurde. Aber dann hat der Film mich doch wieder in seinen Strudel gerissen. Und war es okay.
Ja.
Ja.
Wenn man Leute für immer verderben will, zeigt man ihnen, was schlechtes Curling ist. Dann können sie, what has been seen can't be unseen. Dann gehen sie durch die Welt und regen sich dauernd auf. Fragen? Keine Ahnung, du hast das sehr erschöpfend beantwortet und es gilt für mich das, was schon galt, bevor du jetzt angefangen hast zu reden, nämlich ich wollte den sowieso sehen, er stand auf meiner Liste. Wir werden das angucken.
Also das
hast du jetzt schon Punkte gegeben? Nee.
Nein.
Aber
das ist sowas von eine Sehempfehlung auf jeden Fall. Und ich werde ihn auch nochmal anschauen und mal sehen, ob sich mit den Punkten dann noch was ändert. Ich würde jetzt sagen, eigentlich, glaube ich, wäre es für mich ein 10-Punkte-Film. Aber da ich Moonrise Kingdom neulich gesehen habe und 10 Punkte gegeben habe, und ich glaube, ich finde, Moonrise Kingdom berührt mich noch ein bisschen mehr. Es ist noch ein bisschen mehr so, dass ich einfach den Geist, der da mitschwingt, dass der mich so berührt hat. Und deswegen gebe ich jetzt 9 Punkte. Ja, bin aber nicht sicher, ob ich nicht vielleicht irgendwann doch noch sage, dass ich 10 doch angemessen finde. Aber auf jeden Fall sowas von einer Empfehlung. Ich bin auch gar nicht so, ich meine, Wes Anderson ist jetzt bei mir zuletzt unheimlich gut weggekommen und ich mag Wes Andersons Filme auch. Aber es ist gar nicht so, dass ich alle Wes Anderson Filme so toll finde. Also zum Beispiel Darjeeling Limited finde ich so, ist so ein okay 6-Punkte-Film vielleicht oder sowas.
Ja, Darjeeling Limited habe ich damals auch im Kino gesehen und habe auch gedacht, irgendwie weiß ich nicht also so recht, was es von mir so will.
Dieser Exzess an Ausstattung und Figuren und Dingen, die passieren und so, ist halt nicht automatisch eine Erfolgskombination. Manchmal ist dann auch einfach nur Zeug und ja. Aber hier ist es schon so, diese Welt ist so liebevoll gestaltet und die Geschichte reißt einen einfach mit. Und ich mag aber auch, ich muss sagen, ich mag diese Bäder-Nostalgie, diese großen Hotels, die, wo du siehst, dass sie so ein bisschen, dass ihre besten Zeiten lange vorbei sind und so, wo du dann eben in so einem großen Speisesaal sitzt und dir denkst so, wie das hier früher mal war und wie peinlich das auch zum Teil heute ist, das wird sehr gut eingefangen. Also, es ist ein toller Film. 9 Punkte, ich empfehle ihn auf jeden Fall. Schaut ihn an.
Hat jetzt nicht irgendjemand dieses Hotel, wo die das gedreht haben, gekauft? Und macht da irgendwie einen Supermarkt draus? Also oder so ein Kaufhaus draus?
Ich weiß gar nicht, ganz viel davon wurde ja in und um Görlitz gedreht.
Ja, ich meine, da hätte jemand das, also dieses Gebäude, dadurch, dass es eben in die Presse kam, durch die Dreharbeiten und so weiter, hat das entdeckt. Der hat wohl ein paar Euro auf der Bank und hat das dann quasi übernommen und baut es jetzt zu einem Kaufhaus aus.
Also das, okay, Kaufhaus kann ich mir vorstellen. Ich meine, das Problem mit diesen großen alten Kurhotels, die es ja überall gibt, ist halt eben immer, dass diese Größe von Hotel musst du halt erstmal rentabel bekommen. Das siehst du ja überall. Ich meine, es gibt ja natürlich, klar, in Ungarn und Österreich und so weiter, aber auch bei uns, Bad Kreuznach oder so, gibt's diese großen Kurhotels. Du sagst, natürlich ist das toll, so von der Architektur her und so, aber so ein Kasten. Aber
entweder steht das in Baden-Baden oder es funktioniert
genau,
nicht.
Genau, ja. Also so einen Kasten irgendwie voll zu bekommen und so, boah, ist echt eine Aufgabe. Und aber ich glaube, Kaufhaus, warum nicht? Das kann eher funktionieren.
Oder was funktionieren würde wahrscheinlich ist, wenn du da irgendwie einen Sternenkoch hinkriegst, wo Leute sagen, okay, wir machen mal 4 Tage Kur da.
Ja, aber dann hast du unten das Restaurant voll, aber dann hast du immer noch nicht das Hotel voll.
Ja. Die Leute, die Sterneköchen hinterherreisen, die übernachten auch 2 Tage.
Aber ob das reicht, um das Ding dann wirklich immer so, also es ist einfach schon eine riesen Herausforderung mit diesen Hotels. Und ich finde, es macht ja aber auch so einen Teil, nicht für die Leute, die es betreiben, aber für dich, wenn du da heute hingehst, macht einen Teil des Charmes aus, dass du so das Gefühl hast, das sind hier die Überreste einer vergangenen Zeit im Prinzip, die so ein bisschen in die Jahre gekommenen Charme haben. Und das sieht man hier ganz deutlich.
Was schreiben wir an diese Kapitelmarke dran? Businessplanung für Hotels auf dem Land.
Interlude auf jeden Fall.
Ja, also sehr, sehr, sehr schön. Go and see Grand Budapest Hotel.
Grand Theft Hotel. Wenn irgendwas mit Grand anfängt, bin ich immer sofort in diesem abgebogen.
Es spielen ja auch wieder alle mit, aber... Das schaut euch am besten selbst an. Das ist natürlich das Schöne auch bei Wes Anderson, dass immer, wenn dann jemand auftaucht, denkst du so, hier mal wieder seine.
Ich habe diese Liste. Ich habe diese Liste neulich durchgescrollt und habe so bis nach ganz unten gescrollt, weil ich wusste, ich kann hier weiter scrollen. Hier wird immer noch ein Name auftauchen, den man kennt, und dann kommen so irgendwie Florian Lukas und so irgendwie, also deutsche Schauspieler.
Hier in diesem Fall ist eben auch ganz lustig, dass ein paar deutsche Schauspieler auftauchen, auch
die dann Deutsch reden.
Nee.
Oder so ein gebrochenes
Englisch. Ein gebrochenes Englisch sprechen, zum Teil. Auch sehr lustig, wie das eingesetzt ist.
How sweet.
Schön, schön, schön. Ja, was haben wir sehr noch gut gesehen?
Ich habe gestern Surrogates geschaut. Aha. Das ist dieser Action, vor 2 oder 3 Jahren war der, glaube ich, mit Bruce Willis, wo die Leute quasi zu Hause sind und sich in so ein Dings legen.
Virtualisierungsapparat.
Genau, und dann kommt halt aus dem Schrank der frisch geladene Surrogate, was eben ein 1:1 Abbild, aber, nee, ein schön gemachtes Abbild seiner selbst ist. Also da gibt's auch Männer, die als Frauen rumlaufen und
ein Avatar.
Alle machen sich so ein bisschen schön.
Also man kann sich das aussuchen, wie man
genau. Aber es gibt halt ein paar Leute, die dagegen sind. So, die wollen das nicht und die leben halt auch als sie selber. Und
das heißt, du gehst dann als dein Surrogate aus dem Haus und lebst so dein normales Leben. Also du gehst als Surrogate zur Arbeit und machst halt so, was Café du so machst.
Und alles, und läufst halt so.
Und können die sich gegenseitig unterscheiden? Also weiß ein Surrogate, wenn er einen echten trifft, ob das gegenüber
ein echter... Ja, weil der halt nicht so schön ist. Surrogates sind halt alle so. Das ist auch das, was die in dem Film so toll. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte. Es wird irgendwie ein Surrogate überfallen und getötet, und zwar so getötet, dass der Operator,
Typ in dem Apparat, ja,
Operator, mit tot geht.
Das wissen wir ja seit Matrix, dass das so ist. Also ich meine, wenn ich in der Matrix...
Nee, aber da ist es so, wenn die...
Nee, also die hätten nur mal Matrix gucken müssen, hätten die das gewusst.
Ja, aber da ist es ja so, wenn du normal getötet wirst, dann macht es nichts. Also dann bist du halt tot, dann musst du dir halt einen neuen Surrogate kaufen.
Ach, die muss man kaufen?
Ja.
Verstehe.
Kriegst du von der Firma...
Also ja, das war ja klar. Also wahrscheinlich musst du die auch... wird dann, je nachdem wie viel Geld du hast, kannst du dein Surrogate entsprechend ausstatten oder sowas, oder?
Das ja, ist genau. Doch bestimmt so. Ja, dann gehen die in so Beauty-Salons und...
Das war ja klar.
Das ist so gut. Zieht er ihr das Gesicht ab und macht halt die Wangenknochen ein bisschen anders und so. Fallt das ab, zieht es wieder drüber. Ah ja, jetzt ist schön. Und
wenn du Beziehungen super hast oder so, dann finden die quasi auch zwischen deinen Surrogates in der Surrogate,
ja, genau,
Welt statt.
Ja, aber ist ja die erste Welt. Also das ist ja das
andere. Ja,
genau,
aber das ist
Schwierige.
Das ist ja noch eine zusätzliche Ebene von, du hast eine Beziehung mit jemandem, aber kennt er dich wirklich? Weil er kennt ja nur dein Surrogate und
genau
deinen Kern und sowas.
Ja. Ja, so. Das ist halt so ein bisschen. Also das für einen Actionfilm wird es angemessen dargestellt, um da einen philosophischen Diskurs zu führen, deutlich zu wenig.
Das müssen wir machen.
Das müssen wir dann. Ja, also die Konsequenz ist halt schon ganz spannend, wenn du so eine Welt hast. Und insbesondere, wenn du dann halt, wenn irgendjemand dann abends den Surrogate einschließt und dann da rausgeht, um zu schlafen oder sonst irgendwas zu machen. Und dann aber dem Surrogate vom Partner begegnet. Und dann treffen die sich ja auf so einer nicht
doppelten Ebene, ja.
Genau. Bruce Willis ist jedenfalls ein Polizist und versucht dann diesen Fall aufzuklären und verliert halt
als sein Surrogate oder
lass mich raten, als er muss in die wirkliche Welt.
Als sein Surrogate verliert dann leider sein Surrogate, aha, weil er irgendwo
dumm runterfällt.
Geschreddert wird.
Ja, genau, der stürzt halt im Hubschrauber und ja. Und muss dann halt in die echte Welt und
hat er Muskeln in der, also wenn er rauskommt?
Das sieht man nicht so. Also das ist so.
Es wäre ja auch extrem unrealistisch, wenn du den ganzen Tag in so einem Apparat drin liegst, dass du dann noch irgendwelche Muskeln übrig hast.
Ja, das ist halt sowieso unrealistisch, der ganze Quatsch.
Okay, und dann geht er als echter Mensch da rum und alle gucken ihn blöd an.
Und das ist halt so das Schöne, wie er sich in dieser normalen Welt bewegt. Das ist auch ganz toll gemacht. Diese Surrogates sind halt alle glatt gebügelt und reagieren auch so ein bisschen komisch. Also die Schauspieler haben sehr, sehr eingeschränkte Mimik, und wenn auch irgendwas passiert, irgendwie.
Das ist ja eine Job-Option für ganz viele Darsteller,
ja, denen man das sowieso
immer vorwirft.
Mensch, warum haben sie den Schweiger nicht reingekastet?
Das war bestimmt nicht schwierig, Schauspieler für diesen Film.
Also sie haben halt schon so ein bisschen Gesichtsmuskulatur, die was tut, diese Surrogates, aber halt deutlich zurückgenommen, und das ist dann auch so, irgendwie so eine Besprechung in der Polizei und alle stehen so da und gucken einfach so nach vorne, weil sie eben nichts machen. Der Operator hört sich das halt an, um das zu
machen. Ist gerade im Kühlschrank.
Aber der Surrogate muss halt nichts tun. Ja. Er steht einfach nur da. Oder wenn er dann ausgeht, so, kippt er so leicht nach vorne und guckt ins Leere und so.
Und das ist aber so, halt auch, wie alle Androiden seit Data gespielt werden. Wenn sie ausgehen, nehmen sie den Kopf runter.
Wenn du dich mit einem von denen unterhältst und dann schaltet er sich aus hinten, dann geht er halt einfach aus. Nein, ich wollte noch weiter mit ihnen reden. Das ist ganz.
Und wo kommt die Action her? Also
er geht halt raus und muss dann diese Waffe finden, die diese Operator töten kann direkt.
Durch den Surrogate, durch den Operator, genau. Okay.
Und ja, muss dann weiter.
Da gibt's dann auch einen guten, einen Bösewicht.
Ja, genau.
Okay. Ja. Punkte?
Angenehme 86 Minuten lang.
Das ist schön.
Das ist so aufbauen, Action, fertig, durch, Ende, nicht irgendwie langgezogen und ja.
Also, Grand Budapest Hotel hat 100 Minuten, fand ich auch ganz okay.
Das ist aber nett.
Ja.
Ich gebe 7,5 Punkte. Hat mich gut unterhalten, und wer sowas gucken, schauen mag, schaut es euch an. Also es ist echt nett, ist nett unterhaltsam.
Ja.
Ja.
Okay. Was haben wir noch?
Ich habe noch Veronica Mars geschaut.
Ah ja.
Oder wollen wir erst?
Nee, mach ich.
Ich habe ihn, die Claudia hat es ja letzte Woche nicht verraten, dass sie den Film im Kino gesehen hat.
Ja, na klar. Als Nachtrag. Obwohl ich den Download hatte.
Ja, ich habe ihn nur auf meinem Fernseher geschaut.
Ich hatte dich das gar nicht gefragt, weil ich fest davon ausging, dass du den Download geklickt hast. Ach weil so, du hattest es ja eh schon bezahlt.
Ich hatte es eh nicht erwähnt, weil ich dachte, dass jedem klar ist, dass ich dafür ins Kino gehe.
Und danach diskutieren wir lange darüber, was Cineasten sind. Das sind die, die doppelt Geld ausgeben, die den Film zu Hause haben.
Nee, das sind Fans.
Ach so, siehst du, das hätten wir noch erörtern müssen, wo da der Unterschied ist.
Ja.
Fans sind die, die einfach viel Geld auf einen Film werfen und sagen, macht mehr, macht mehr. Ja.
Ja, also viel muss ich dazu nicht jetzt sagen, du hast ja schon sehr viel gesagt. Aber es war für mich auch so, man hat mal wieder Veronica getroffen, man hat mal wieder Logan getroffen, man hat mal wieder hier ihren Vater
Keith.
Keith Mars. Der ist sowieso mein Liebling. Ja, so gut.
Der ist gerade jetzt auch wieder so toll.
Der ist so toll. Und eben diese vielen kleinen Gags, die vielen kleinen Anspielungen, diese. Ja. Och, das ist so gut. Ich glaube, ich muss die noch 2-3 Mal gucken, damit man wirklich dann alles mitgekriegt hat. Auch die Sachen eben, die so, wo sie über reale Personen lästern, die aber dann doch wieder was mit dem Film zu tun haben und so. Ja, und es war so, dass man eben wieder zurück nach Neptun ist und das alles sich schön aufgelöst hat. Aber was du auch gesagt hast, irgendwie auch ein Teil von Veronica Mars war eben so, dieses ein Fall pro Folge. Und das fehlte halt. Es war halt dieser große Fall, der gelöst wurde, aber so der entlaufene Hund oder der irgendwas Kleines, das war halt nicht. Und
fandst du sie auch unsympathisch, wie sie geworden ist?
Nö.
Ist keine New Yorker Schnepfe in deinem Augen. Also ich kann ja sowieso nur als der Nicht-Gucker.
Ich fand sie auch nicht generell unsympathisch, aber ich finde schon, dass es Momente gab, wo sie so ein bisschen so rüberkam wie jemand, wo im Prinzip nur die positive Haltung, die du zu ihr sowieso hast, dazu führt, dass du sie in dieser Situation unterstützt und sagst, okay, wüsstest du das alles nicht und hättest du nicht diese lange Geschichte davon, sie zu mögen als Figur, dann würdest du vielleicht denken, so
arrogante
Schnäpfe.
Aber das kann schon sein, aber da war ich dann
ist
nicht
objektiv. Ja egal,
wir sind ja geprägt. Kann ich nicht objektiv sein. Was ich jetzt, ich fand auch sie so, hey Mensch, die ist ja genauso, wie sie früher war und so. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, jetzt fängst du wieder an, irgendwie, ich bin aufs Rad gegangen, jetzt fängst du wieder an, die erste Folge zu gucken. Und dann dachte ich, mein Gott, ist die jung. War die schon immer so jung? Ja. dieser Schritt so. Okay, die ist genauso alt wie damals. 7 Jahre später. Ich bin auch 7 Jahre älter. Das kann ja schon gar nicht sein. Aber irgendwie macht das Gehirn das nicht mit. Und dann guckst du die alten Folgen und denkst, oh Gott, ist die jung. Die,
ja, das ist wie, ja, wenn du
die ist so jung, die darf man doch gar nicht toll finden.
Das ist wie, wenn du auf ein Klassentreffen gehst eben. Dass du so das Gefühl hast, so die Leute, ja, wir sind ja irgendwie, haben uns nicht verändert und so. Und dann schaust du Bilder an von damals und denkst so, okay,
verdammt,
wir waren mit 19 doch was jünger, erstaunlicherweise.
Ja,
also außer bei den paar, die sich wirklich auf extreme Weise verändert haben oder so. Aber bei vielen ist es ja so, dass du denkst so,
ja, genau,
sieht genauso aus.
Ja.
Ja.
Tja.
Tja.
Klassentreffen ist so ein eigenes Thema.
Furchtbar. Da bin ich vollkommen bei Veronica.
Ja.
Klassentreffen sind eine Katastrophe. Genau.
Ja. Wenn die Hörer dazu mehr wissen wollen, müssen wir das als Frage einsenden.
Ja. Ich gehöre ja zu der Gruppe der Hoffnungsfrohen. Ich gehe doch immer hin in der Hoffnung, dass vielleicht doch jemand wahnsinnig spannend geworden ist, der es vorher nicht war. Aber meistens ist das nicht der Fall.
Aber die kommen dann meistens nicht.
Das stimmt.
Tja,
wer weiß, was die nicht kommen, was die alles Spannendes tun. Nee, das Problem ist, selbst Leute, die was Spannendes tun, sind nicht spannend notwendigerweise. Man kann sehr spannende Dinge auf sehr langweilige Weise erzählen.
Ja.
Wie die Hörer wissen. Okay.
Dafür haben die das ja hier abonniert.
Genau.
So, ich war auch noch im Kino. Oder warst du warst schon fertig?
Entschuldigung. Ich gebe 9,5 Punkte.
9,5?
Ja, Lieblingsfilm.
Oh mein
das
Gott.
Ist so, das ist so, ach ja, wieder zurück zu Veronica Mars. Das ist schon gut. Und ich bin ganz bei Willems, der gesagt hat, man muss den Film nicht gesehen haben, wenn man die Serie nicht gesehen hat, aber man muss die Serie gesehen haben. Was natürlich impliziert, dass man den Film auch gesehen haben muss.
Also ich finde nicht, dass man die Serie gesehen haben muss, aber ich bin der Meinung, dass man den Film viel besser findet, wenn man die Serie gesehen hat.
Nein. Nicht, um den Film zu verstehen, muss man die Serie gesehen haben, sondern also, allgemein ohne Grund. Man muss die Serie gesehen haben.
Ja, man sollte die Serie gesehen haben.
Also die Serie ist halt einfach.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja, wir warten noch, bis sie bei Whatever kommt, dann guckt der Bob sie auch.
Das könnte passieren.
Kann dir die alle auf DVD geben? Ich soll nicht auf Whatever warten.
Oder so. Das geht
das
auch.
Ist, das ist ihm zu altmodisch. Dieses ja, das DVD, stimmt. Das ist. Ah.
So Medien mit so Medien tatsächlich.
Ja, der Bob hat auch ganz verwundert geschaut, als er bei uns ins Wohnzimmer gegangen ist und dann diese DVD-Wand schaut, hat er ja. So, oh, DVD-Sammlung. Das klang so ein bisschen nach, ach ja, das gab's ja auch mal.
Nee, ich hatte doch auch bei dir im Wohnzimmer, oder? Hast du die verbannt?
Ich hatte mal eine wirklich üppige DVD-Sammlung, die ist in Kisten im Keller.
Siehst du? Ah, okay. So weit ist der Bob. Der Bob ist einfach.
Ich hätte dir den Ort sagen können, wo die ist, aber dann ist die wohl nicht mehr da.
Der Bob. Ach,
dann war der in der alten Wohnung
in der alten Wohnung stand die hinter meinem Schreibtisch. Genau.
Der Bob lebt längst in einem vollkommen leeren Raum, nur er und sein Apple TV, oder wie das heißt, mit dem er die Dinge und virtuell.
Und ein sehr alter Schrank voll mit Alkohol.
Ach so, ja, das stimmt. Das ist noch nicht virtuell.
Ja. Ja, sogar die Couch projiziert er sich ja hin.
Ja, genau.
Deswegen ist sie so cool.
Bietet sich an.
Das verstehe ich das.
Die ändert sich auch jede Woche.
Ich wünschte, es wäre so.
Okay. Was haben wir noch gesehen?
Du wolltest
gerade über...
Ich war auch im Kino. Ich habe diese Woche nur Dokumentarfilme geguckt. Mhm. Und im Kino habe ich gesehen Journey to Jah. Mhm. Ein Dokumentarfilm über diese Reggae-Menschen. Im Wesentlichen begleitet er drei Künstler. Einmal Gentleman, der mal hier aus Deutschland ist. Dann Albo Rossi, das ist... ein Reggae-Künstler aus Italien. Und dann Terry Lynn heißt sie, glaube ich. Die kommt aus Kingston, Jamaica. Und der Film spielt auch zu, oder was heißt spielt, ist sowieso falsch. Also wir befinden uns die meiste Zeit in Kingston auf Jamaika. Und im Grunde hat er nicht so eine richtige Geschichte, die er erzählen will oder nicht. Also wir kriegen einfach einen Einblick darin, wie Leute wie Gentleman oder unser italienischer Freund angefangen haben, zum Reggae zu kommen und wie sie es geschafft haben, überhaupt in Jamaika damit anerkannt zu werden, weil das ja eigentlich sozusagen die einheimische Musik ist und es erstmal ungewöhnlich ist, dass da Ausländer auch diese Musik machen, auch diesen Dialekt, also dieses Patois sprechen. Mhm. Und zumindest die Einheimischen dort, die in diesem Film zu Wort kommen, behaupten, dass Gentleman das auch sehr akzentfrei sprechen würde, was ich als Außenstehender nicht beurteilen kann. Es klingt ja immer wie so ein etwas lustiges Englisch, aber die haben ja auch durchaus ihre eigenen Wörter. Und es schien mir im Laufe des Dokumentarfilms ein bisschen so zu sein, als ob es so ein bisschen ist, wie wenn ein Schweizer, der im deutschsprachigen Teil der Schweiz lebt, wenn der mit dir redet, dann denkst du, naja, so klingt Schweizerdeutsch, aber in Wirklichkeit redet er Deutsch mit einem Schweizer Akzent. Und wenn sie unter sich reden, verstehst du kein Wort mehr, weil sie dann richtiges Schweizerdeutsch reden. Und so muss es wohl auch mit Patois sein, dass die, wenn sie Englisch sprechen, dann klingt es so wie das, was man vom Reggae her kennt. Und wenn sie dann untereinander reden, das kommt ein paar Mal vor, der Film hat deutsche Untertitel. Und der wendet sich kurz von der Kamera ab, redet mit irgendjemandem und denkst dir, was? Und dann musste ich plötzlich anfangen, Untertitel zu lesen, weil sonst konnte ich ganz gut zuhören. Das kann man noch ganz okay verstehen.
Spricht Gentleman dann auch Deutsch oder spricht der?
Im Laufe des Films, weil der hier auch mit deutschen Mitteln produziert worden ist, ich glaube, der geht auch im Wesentlichen von ihm aus, aber er ist tatsächlich nur so ein Drittel des Films wirklich die Hauptperson. Oder vielleicht sagen wir mal, vielleicht die Hälfte ungefähr. Gibt es deutsche Untertitel und hin und wieder sitzt er auch mal da und redet Deutsch in die Kamera. Mhm. Aber nur in dem Kontext, wenn er allein mit der Kamera ist. Also ansonsten rennt die Kamera eigentlich irgendwie so dem Alltag da hinterher und dann redet er Englisch, beziehungsweise eben diesen jamaikanischen Dialekt davon.
Ist ja gerade erst angelaufen, habe ich gesehen.
Ja, ist gerade. Ich weiß auch nicht, er wird wahrscheinlich nicht lange im Kino sein. Also wie gesagt, es ist für einen Dokumentarfilm ein bisschen seltsam, weil er nicht wirklich irgendwie zu einem Punkt kommt. Also er hat nicht irgendwie so ein Thema, was er jetzt bearbeitet, sondern es ist einfach so, ja, der macht da so Reggae und dann gucken wir mal, wie es dem so geht, ja. Und dann wird halt so ein bisschen erklärt über den Reggae, warum der jetzt ist, was er ist. Und wir gehen zum Beispiel, haben wir so eine Professorin für Soziologie, Gesellschaftswissenschaft, irgend sowas, die in Jamaika da Professur inne hat und die versucht das so ein bisschen einzuordnen, wie sie das sieht, was das für die jamaikanische Gesellschaft tut und für die Seele Jamaikas. Und dann haben wir Damien Marley, der als einer der zahlreichen Söhne von Bob Marley heute das sozusagen hochhält und weitermacht. Es ist ganz interessant, wenn man sich dafür interessiert. Ich würde das jetzt niemandem ans Herz legen, der mit Reggae nichts anfangen kann, weil auch ganz viel von diesem ganzen Pathos geblubbert drin ist, von One World, Oneness und so weiter. Das muss man halt schon auch ertragen können. Wenn man da irgendwie empfindlich ist, dann sollte man es sicherlich nicht angucken. Aber was ich schön fand, ist, der Film versucht einen nicht mit Südseeromantik zuzukleistern und einem zu sagen, guck mal, wie toll Jamaika ist und hier ist ein Strand und so, sondern wir kriegen auch wirklich in großen Teilen des Films, also es dauert sehr, sehr lang, bis das erste schöne Bild von Jamaika zu sehen ist. Du siehst vorher eigentlich nur Slums, nur Ghetto, nur Dreck, nur Flüsse voller Müll, wo dir wirklich gezeigt wird, warum diese Musik von so viel Leid im Leben der Menschen berichtet und sich so sehr nach Unity und all so einem Kram sehnt, weil halt in dieser Gesellschaft auch wahnsinnig viel Sehnsucht nach sowas ist, weil es einfach den allermeisten echt verdammt dreckig geht. Und der Film versucht das nicht irgendwie, also versucht dich nicht so mit so einer Romantik zuzukleistern, sondern du kriegst wirklich alles gezeigt, wie fürchterlich Jamaika auch sein kann und dass da Schießereien auf der Straße stattfinden und solche Dinge. Was man ja sonst erstmal nicht so auf dem Schirm hat, weil man denkt ja immer, ja, so Südseeinsel mit schönen Palmen am Strand und so. Und so kannst du ja da sicherlich auch 5-Sterne-Urlaub machen und es nicht mitkriegen.
Ach klar.
Und wie fürchterlich und hässlich Jamaika auch sein kann, ist, hatte ich so in dem Ausmaß auch noch nicht gesehen.
Kommt da viel Reggae-Musik? Also wenn man da nicht so,
ja,
es nicht so aufhalten kann, dann lieber nicht angucken, ja?
Dann lieber nicht angucken. Reggae-Musik ist viel drin. Also
okay. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, wenn du das nicht magst, dann weiß ich auch nicht, wie du auf die Idee kommen würdest, einen Film zu schauen, wo Gentleman eine der Hauptfiguren ist,
ja,
oder sowas.
Das
ist halt schon so,
okay. Nee, aber man hätte es ja auch einfach entweder ohne Musik oder mit so leiser Musik unterlegen können, aber wenn es halt.
Nee, im Gegenteil. Du siehst doch ganz viel, wie sie im Studio sind, wie sie hin und wieder mal so Songs entwickeln und dann reden sie wieder darüber, warum, wieso, weshalb und dann, die Songs sind auch alle Englisch dann untertitelt, sodass du auch die Songtexte mitlesen kannst, weil die ja auch oft schwer zu verstehen sind. Und dann siehst du halt auch mal, worum es da geht in dem Song. Ja. Allerdings haben sie die nicht übersetzt, sondern die haben sie dann tatsächlich direkt so abgedruckt, wie sie gesungen werden. Nee, also man sollte schon ein Fable für Reggae haben, sonst nicht angucken. Das wäre sonst Quatsch.
Okay.
Ja. Der, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er lang im Kino läuft. Wahrscheinlich wird man jetzt noch irgendwie, wenn das hier rauskommt, noch 2, 3 oder vielleicht 9 Tage Zeit haben und dann wird er wahrscheinlich wieder verschwunden sein aus unseren deutschen Kinos, nehme ich mal an.
Also, aber ich habe ja das Gefühl, dass durch sowas wie Whatever und so sich die Situation, was die Zugänglichkeit von Dokumentationen angeht, so verbessert hat, weil eben vorher auch sowas auf DVD zu finden oder so, war häufig gar nicht so einfach und dann waren sie auch häufig ziemlich teuer und so. Mhm. Und ich finde eben jetzt durch diese Portale sieht man einfach Dokumentationen doch wahrscheinlich oder kriegt sie wahrscheinlicher, ohne große Probleme zu sehen. Das finde ich schon ganz cool. Deswegen, cool. Wenn einen das interessiert, dann hat man vielleicht eine Chance, das dort irgendwann anzutreffen.
Genau.
Ja.
Dann war ich sowieso auf meinem Dokumentationentrip und bin irgendwie auf YouTube.
Da wirft er sich den Ball einfach selber zu, brauchen wir gar nicht reinzukriegen.
Bob wollte was lernen diese Woche.
Also. Genau, und dann habe ich den YouTube-Kanal vom Vice Magazine entdeckt. Er ist ja so eine Hipster-Zeitung. Und die haben auch so eine eigene Sparte zum Thema Documentary Filmmaking. Und haben einen YouTube-Kanal, die Dinger gehen immer so zwischen 30 und 50 Minuten und ich mochte irgendwie, was die so für eine Themenauswahl haben, weil es halt so, wenn du N24 anmachst, dann hast du immer so Hitler, Hitler und Hitler oder
große
Flugzeuge, große Schiffe, große Kriegsschiffe, große Windturbinen oder so und irgendwie
Riesenwellen. Immer Riesenwellen.
Ja. Und ich war satt und wollte mal.
Diese Riesenwellen-Doku habe ich, glaube ich, schon 5-mal gesehen. Ja.
Ich finde immer noch diesen Witz, den ich auf Twitter neulich gelesen habe, so für ITler wie du und ich, lustig, so schrieb jemand, Dokumentation, wir sind hier in der IT und nicht bei N24.
Ja.
Ja, ich weiß jetzt leider keine Quellenangabe nehmen, ich habe den bei Twitter gelesen, aber ich fand den toll. Nee, ich wollte vielleicht mal...
Twitter nicht jetzt.
Das ist genau, so wie im Fernsehen, Quelle YouTube. Man muss ja nicht sagen, wo der genau her ist.
Ja, es gibt viele Studenten, die denken auch, das reicht. Quelle YouTube.
Das haben sie von RTL gelernt.
Mhm, ja. Super.
Oder auch vom ZDF im Zweifel.
Oh ja, ich habe neulich auch eine Arbeitskorrektur gelesen. Quelle www.wikipedia.de.
Ja, ist häufig so.
Ja, nee.
Okay, was habe ich da geguckt? Zum einen, angefangen habe ich mit der Dokumentation über Nordkorea. Da hat sich ein Reporter vom Vice Magazine mit den unter die Harlem Globetrotters gemischt, die zusammen mit Dennis Rodman nach Nordkorea gefahren sind, um da irgendwie ein Freundschaftsspiel gegen einer, oder besser gesagt nicht gegen, sondern mit einer Auswahl des nordkoreanischen Basketballteams zu machen. Sie haben sie dann mit den Harlem Globetrotters gemischt und dann wieder getrennt, sodass zwei gemischte Mannschaften gegeneinander gespielt haben, totales Freundschaftsspiel. Und er war halt einer...
Stell mir vor, das wird unsere Nationalmannschaft machen.
Ja,
mit Italienern gemischt.
Hat sich halt unter diese Harlem Globetrotters gemischt, um diese Dokumentation machen zu können, weil eine offizielle Drehgenehmigung oder sowas kriegst du natürlich nicht. Und hat dann halt so mit Fotoapparat, also so mit SLR-Cam so gedreht, ja. Und hat das dann so im Nachhinein kommentiert, wie er diese Reise empfunden hat. Und das ist halt ein Einblick, den du sonst kaum kriegst, ja. Das geht dann bis dahin, dass sie dann irgendwann von Kim Jong-un zu einem Essen nach diesem Spiel empfangen wurden, wo sie alle nicht mit gerechnet haben, weil das offiziell nicht auf dem Programmpunkt stand, dass sie den überhaupt treffen werden und die Hände schütteln werden. Und dann so dieses ganze Staatsprogramm, was du so vorgeleiert kriegst, wie du von einem Programmpunkt, wo sie euch zeigen, wie toll unsere Produktion ist und wie unsere Internetschulung und unsere englische Sprachschule und so weiter. Und er geht dann da überall hin und es ist dieser jetzt im Moment moderne Stil von Dokumentationen, wo derjenige, der die Dokumentation dreht, auch öfter mal seine Fresse in die Kamera hält. Mhm. Das muss man mögen. Das gibt viele Leute, die das überhaupt ein Stil von Dokumentation finden, der sich nicht gehört, so nach dem Motto, irgendwie, ich dokumentiere ja irgendwas anderes und ich als Dokumentarfilmer habe da gefälligst nicht vor der Kamera rumzuspringen. Michael Moore hat das ja dann so ein bisschen angefangen und dann...
Ist das bei allen Weiß-Dokumentationen so oder war das jetzt nur bei dieser
Spielzeit? Das scheint... Nee, ich habe auch mindestens eine gesehen über den japanischen Selbstmörderwald, wo das nicht so ist. Da folgen wir die ganze Zeit einer Erzählerfigur, das ist ein so ein Japaner, der arbeitet da in diesem Wald als Geologe oder als, ja, ich glaube, er ist irgendwie so Parkhüter, Landschaftshüter, irgendwie, keine Ahnung, und erforscht diesen Vulkan. Also gibt's so einen Wald am Fuße des Mount Fuji, in dem sich jedes Jahr weit über 100 Leute umbringen. Und der ist so ein ganz, ganz struppiger, urwaldiger Wald, in dem du dich sehr, sehr einfach verlaufen kannst. Aber die Leute fahren da absichtlich hin, um Selbstmord zu begehen. Und da er da mit parkwächterartige Funktionen hat, läuft er da ständig durch diesen Wald durch und findet halt auch jedes Jahr Dutzende Leichen und überall in diesem Wald deutet alles auf tote Menschen hin, weil die da halt hinfahren, um sie umzubringen. Es wird zwar massiv versucht, sie davon abzuhalten, indem man überall Schilder aufstellt mit so Notfall-Counseling-Hotlines und gut gemeinten Sprüchen und so weiter, aber es hält die Leute nicht davon ab. Und krass. Der stapft dann halt einfach 40 Minuten lang durch diesen Wald und sucht und wir laufen ihm hinterher und immer wieder hält dieser Film dann an und er erzählt so ein bisschen, warum die Menschen das machen und erzählt vielleicht irgendwie, wie er mal jemand davon abgehalten hat oder all die Dinge, die wir so sehen, ordnet er ein bisschen für uns ein. Und das ist da zum Beispiel kommt der.
Findet man alle bei denen auf dem YouTube.
Die findest du alle bei denen auf dem YouTube-Kanal, den wir auch verlinken werden, denke ich. Und was habe ich noch geguckt? Es gab eine über die radioaktiven Wölfe von Tschernobyl. Das ist eher eine ganz klassische Dokumentation, wo sie so Wissenschaftlern das Wort erteilen, die da irgendwie versuchen rauszukriegen, wie geht's der Tierwelt in dieser Sperrzone und wie geht's dieser Tierwelt im Vergleich zu einer Vergleichspopulation vielleicht außerhalb dieser Sperrzone und eben die Frage, der hochgradig verseuchte Boden, der das für Menschen unbewohnbar macht. Was macht denn der zum Beispiel mit Wölfen? Wölfe haben sich da angesiedelt in großer Zahl. Also irgendwie heißt es, am Ende in dieser Sperrzone sind ungefähr 150 Wölfe, was eine ziemlich große Population für diese Fläche ist. Und haben die irgendwelche Mutationen? Geht es denen irgendwie schlecht? Kriegen die ihre Jungen in dieser Zone oder nicht? Oder geht das überhaupt? Kann man überhaupt da kleine Wölfe großziehen oder würden die das nicht aushalten mit der Strahlung und sind die eingewandert oder so. Das ist eine ganz klassische Tierdokumentation, die auch sehr gut gemacht ist. Irgendwas habe ich noch geguckt, ich komme gerade nicht drauf. Aber
jedenfalls ausgiebig.
Ja, ausgiebig. Hm. Und vor allen Dingen ist das Zeug halt alles auf YouTube drauf. Und wenn man irgendwie jetzt mit diesen ganzen Geräten, ihr habt ja vorhin schon wieder von meinem Apple TV gesprochen, wo man das dann auch auf dem Fernseher von meinem virtuellen Sofa aus sich angucken kann, dann kann man sich da mal so einen Abend in diesen Dokumentationen verlieren und von A bis Z durchklicken.
Ja, ach so. Der viel schlauer als vorher.
Ja. Der Jesus of Siberia habe ich noch geguckt, genau. Da ist auch derjenige, der diese Doku macht, sehr im Vordergrund, weil der fährt nämlich nach Sibirien, da gibt's so einen Guru, der hat da so eine Sekte gegründet, weil er sich für eine Wiedergeburt von Jesus hält und hat da die absolut heile Welt einberufen. Da leben so kommunenartig Leute aus aller Welt in den Bergen und essen, was da so wächst und die Kinder springen da rum und keine Ahnung, und aber die verehren diesen seltsamen Typ, der auch aussieht wie Jesus und sich anzieht wie Jesus und dann immer mal er steigt dann mal von seiner Bergtreppe herunter und gibt eine 5-minütige Audienz zu seinen Jüngern und dann geht er wieder den Berg hoch und ist wieder weg. Und der Typ ist da hingefahren zu so einem, ja, so eine Art Anwerbungstag von, okay, wo dann aus aller Welt Leute, die da vielleicht hingehen oder einsteigen wollen, hinkommen, und er befragt dann sowohl die anderen Leute, so was sie jetzt davon denken, als auch, dass er selbst geht. Und der geht auch ganz oft so vor die Kamera und redet darüber, was sich in ihm selbst jetzt gerade tut. Also auch meint so, jetzt bin ich so langsam drin, ich glaube, die Gehirnwäsche funktioniert langsam. Ich fange an, das hier alles tatsächlich ganz idyllisch und lustig und nett zu finden und frage mich, ob das jetzt der Anfang von der Hirnwäsche ist und so. Also das ist ganz nett gemacht.
Ich finde aber, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es bei dieser Art der Dokumentation, wo eben der Dokumentarfilmer auch irgendwie mit reinkommt, unterschiedliche Arten oder unterschiedliche Motivationen gibt. Und während ich den Michael Moore-Ansatz, der meiner Meinung nach ganz viel mit Eitelkeit zu tun hat, hasse, finde ich es überhaupt nicht negativ, wenn der Dokumentarfilmer sich vor die Kamera bewegt, um selbst zu reflektieren, wie seine eigene Position eben zu dem Gesehenen ist, oder auch in Frage zu stellen, was die eigene Wahrnehmung ist, was ja bei einer klassischen Dokumentation, wo man den Dokumentarfilmer nicht sieht, eigentlich auch geschehen müsste, nur wird dir so simuliert, dass es diese Ebene überhaupt nicht gibt. Das ist natürlich nur eine simulierte, pure, objektive Wahrheit, und das dafür empfinde ich doch eine ganze Menge Sympathie für diesen Versuch, sich selbst auch zu analysieren und eben zu schauen, wo stehe ich denn in dieser ganzen oder wie wirkt das auf mich oder so.
Es gab in Deutschland jetzt diese Doku-Reihe Wild Germany, ich weiß nicht, ob die mal jemand von euch gesehen hat, es war irgendeinem der Digitalprogramme unserer öffentlich-rechtlichen Kanäle, ich weiß nicht, ZDF Neo würde ich jetzt aus dem Kopf sagen, aber das muss nicht zwangsläufig stimmen. Da hat ein Dokumentarmensch namens Manuel Möglich, den haben sie immer durch die Abgründe der deutschen Provinz gejagt, indem sie ihn irgendwo er ist dann in irgendeinen SM-Club reinmarschiert und dann hat immer die Kamera auf sich drauf, so, ich gehe jetzt mal in den SM-Club, oh, ich fühle mich ganz schlimm, ist ganz komisch hier und so. Oder wie er dann irgendwie versucht hat, irgendwie Crystal Meth zu kaufen und zu gucken, wo in Deutschland die Hochburg des Crystal ist, und dann zu irgendwelchen so Leuten gegangen ist, die so War Reenactment machen und irgendwie sich mit der NVA angeschlossen hat, um mit denen gegen die Engländer zu kämpfen oder so. Und da auch ging es dann halt auch nicht so sehr immer um das, was da passiert, sondern Manuel Möglich springt dann immer im Bild rum und sagt dir, was er jetzt heute wieder Krasses ausprobiert hat. Und da kann man dann so ein bisschen ausprobieren oder sehen, wie das ist, wenn man es übertreibt mit dem in den Vordergrund stellen des Reporters oder des Dokumentarfilmers. Bei Weiß fand ich es noch okay. Aber ich habe auch nur 3-4 Stück gesehen oder 4-5 Stück. Vielleicht gibt es auch noch welche, die ganz furchtbar sind, keine Ahnung. Klickt euch da mal durch.
Okay, klingt interessant.
Ich schaue im Moment auf YouTube immer Steve Ramsey.
Ramsey sagt mir gar nichts. Was macht der Schönes?
Handwerken. Ich
bin natürlich.
Bin ja fleißig immer noch am Möbel bauen und.
Auf Arte lief jetzt The Act of Killing. Ich fürchte fast, wenn diese Sendung jetzt hier rauskommt, ist er raus aus der Mediathek.
Und bei Whichever ist er, glaube ich, noch, oder?
Ja.
Okay, gut, dann umso besser. Ich habe ihn jetzt mal aus der Mediathek runtergeladen, wollte ihn mir mal angucken. Das wird dann gleich die Fortsetzung meines Dokumentarfilm-Wahnsinns, in den ich mich reingestürzt habe.
Da können wir bald einen Jingle zu machen.
Ja. Ding, ding, Bobs ding, Dokumentarfilm-Ecke.
Ding, dong. Ja. Anstatt letzte Woche in die Sneak zu gehen, war ich in
Jetzt wird's lecker.
Beim Abschlussevent bei der Haus- und Küchenparty des Rheingau-Gourmet-Festivals, was traditionell die Abschlussveranstaltung ist, habe ich die letzten Jahre schon mal erzählt, da kommen immer einige Sterneköche, diesmal waren es 6, 7, 8 Sterneköche und noch irgendwie so ein paar andere Köche, die auch...
8 Sterneköche mit wie vielen Sternen insgesamt?
8.
Also, okay.
War kein 2-Sterne-Koch, aber ich glaube, bei der Eröffnungsfeier hatten sie einen 3-Sterne-Koch irgendwas aus England da gehabt. Wir waren halt jetzt bei der Abschlussveranstaltung, irgendwie die Atmosphäre ist da schöner. Das ist halt das Kronschlösschen Hattenheim. Hattersheim, schön wär's.
Wo ist denn Hattenheim? Sag mal.
Eltville und dann noch ein Stück.
Am Rhein, also irgendwie. Ja, okay.
So. Schloss Reinhardshausen ist da auch in der
Nähe. Ich dachte, Happenheim, das hätte natürlich auch gut gepasst.
Ja, da sind halt alle Räume auf, also das ist so ein Hotel mit Restaurant. Die Hotelzimmer natürlich nicht, weil da auch Leute übernachten. Aber die Küche ist offen, da sind 2 Köche, die ein Gericht machen. Die Lehrküche ist offen, dann irgendwie im Treppenhaus steht einer, im großen Salon stehen 2, im kleinen Salon stehen welche, an der Bar ist einer. So, und man läuft halt einfach rum, nimmt sich was, kann mit den Köchen reden. Also da sind dann halt die Köche nicht irgendwie, sonst ist ja so, wenn du irgendwo essen gehst, kannst du maximal mit einer Servicekraft reden, aber nicht mit dem Koch.
Außer du bist wichtig, dann kommt da mal raus, aber.
Genau, ja. Oder, also ich glaube, bei so High-Class-Häusern kann es schon mal sein, dass er dann abends so seine Honneurs macht, um die Leute dann zu besuchen. Aber da ist halt so, das sind die Köche und irgendwie 1, 2 Helferlein und dann kannst du halt auch mit denen reden und jeder denkt sich halt irgendein nettes Gericht für den Abend aus und einer ist halt mit Nachtisch dran und der Rest macht halt so, auf was sie gerade Lust, nein, nicht, was sie Lust haben, das wird schon irgendwie abgesprochen. Pass auf,
aber der ist dann nicht, also der kocht dann da die ganze Zeit Nachschub oder hat der Zeit zum Reden und lässt das seine Vasallen machen?
Also, die kochen ja dann nicht mehr. Die
das meine ich
sind
ja.
Alle vorbereitet
ja.
Und er richtet es quasi nur noch an.
Okay, der oder, hat Zeit, Sachen, sich mit den Leuten zu unterhalten.
Genau, oder dass man so eine Soße noch warm machen oder so.
Okay.
Das ist halt so. Aber eigentlich machen sie die ganze Zeit nur Präparation. Du siehst halt, wie diese Teller und da machen die halt an dem Abend 200 Teller und alle sehen gleich aus. Alle sind schön. Das ist halt echt cool. Und kannst halt da durchgehen und alles probieren, alles essen. Und das ist wirklich tolle Sachen. Und es sind halt irgendwie noch 15, 20 Rheingauer Winzer da, der jeder 1, 2, 3 Weinchen dabei hat. Natürlich auch nicht so diffuse vom letzten Jahr, sondern so die feineren Sachen. Und diesmal war sogar ein Obstbrandtyp da. Also der Brände hat, der hatte so einen Gin dabei. Ja, schmeckte wie Monkey 47 Gin.
So ein Zufall.
Ja.
Wie ist das denn? Ich stelle mir solche Veranstaltungen immer sehr überfüllt vor. Also kommt man da wirklich ran, dass man mal irgendwo...
ja.
Oder hast du das Gefühl, dass du immer irgendwie anstehen und durchdrängeln musst? Oder?
Nee, du stehst vielleicht mal so 2, 3 Minuten irgendwo an, also wenn es wirklich voll ist. Aber zum Beispiel, also einmal auch gesehen, oh, die Schlange ist zu lang. Weitergegangen, weiter hinten und dann, weiß ich nicht, die Gambas geholt. Gehst halt weiter zu irgendwo, was die Leute nicht interessiert. So Sachen wie ein Mini-Burger oder Kalbsfilet, da ist halt immer der Rand drauf. Aber was haben wir gegessen die ganze Zeit?
Der Gin-infusionierte Fisch da rechts oben, den fand ich vom Lesen toll.
Gin-Tonic gebeizter Lachs, ein bisschen Salat, Apfel, aber auch nur, das war so ein Apfelsud oder so. Du hast halt Lachs gegessen und dann kam so eine ganz kleine Spur von Apfel da mit dabei. Gin Tonic habe ich jetzt fast nicht rausgeschmeckt, aber na gut. Wir haben eine Bernsteinmakrele mit Avocado, Algen, grünen Tee und Litchi.
Oh, das klingt toll.
Das klingt fast alles toll, was man da lesen kann.
Da hat sich halt keiner richtig dran getraut. Wir haben uns 3 Teller geholt, 3-mal vorbeigegangen wieder. Das war das Beste heute Abend. Der hat sich so gefreut. Der hat dann noch so Apfel-Tabioka-Perlen gemacht. Dazu ganz bisschen Litchi, ein bisschen Litchi-Gelee. Diese Makrele war in Avocado eingewickelt. Ein bisschen diese Algen. Es war so unglaublich. Aber es war halt gefühlt zu abgefahren für viele von dem Publikum. Also es wirkte so, als ob viele Angst vor so exotischen Sachen haben.
Und wie kommt man da hin? Ich habe so das Gefühl, müsste es nicht was sein, wo 2000 Leute hinwollen und du kriegst auf keinen Fall Karten oder so?
Es gab, glaube ich, 4 Wochen vorher gab es noch Karten.
Was? Das kann doch nicht sein. Warum bin ich da nicht hingegangen?
Okay. Die Frage habe ich ihm auch gestellt, warum wir da nicht hingegangen sind.
Ja, genau.
Warum waren hast wir du nicht Bescheid gesagt?
Ich sag's nächstes Mal Bescheid dann.
Ich bitte darum.
Ja. Ja,
das kostet halt 150 Euro.
Ja, das ich wollte gerade sagen, holt uns mal runter, aber 150 finde ich für so einen Abend kann man machen.
Genau, du kannst wenn ich halt das essen, jetzt weiß, kann essen. Ich ja für nächstes Jahr sparen.
Ja, ja. Und du kannst halt essen, trinken, so viel wie du willst.
Ach, die Weine sind auch alle mit inklusive. Ja, ja. Na dann Weine ist 150 also Euro nicht teuer.
Ich da auf keinen Fall hin, aber wenn irgendwo zwischen den Leuten sich rumdrängeln muss, also das kann man ja essen. Aber dann, wenn ihr
man muss halt, geht, man muss halt irgendwie kämpfen, dass man Sitzplatz hat. Und also ich war jetzt mit meinen Eltern, das heißt, wir waren zu dritt da. Das geht. Wir waren auch schon in den vorherigen Jahren dann mal zu 6 oder so da. Da ist es dann im Endeffekt so, dass man in Zweiergruppen läuft. Weil es ist illusorisch zu versuchen, zu viert einen Platz zu kriegen oder zu 5 oder zu 6. Hm. Die Leute haben jetzt dieses Jahr auch leider viele auf ihrem Platz. Also irgendwie sind sitzen geblieben und einer ist was holen gegangen, was natürlich total reizlos ist.
Dann sprichst du ja mit
alle, und so.
Ja.
Alle laufen, man kann da so durch dieses Schlösschen flanieren. Also es ist jetzt nicht so riesig, aber es ist halt schon ein amtlicher Raum und es sind 2 Bands da, die so ein bisschen Musik machen, ein bisschen
Jazz-Musik nehme ich an.
Nee.
Echt so? Ach, richtig?
Happy Pharrell Williams haben sie gespielt.
Echt? Cool.
Vor drei oder 4 Jahren war eine Udo Lindenberg Coverband da und die haben so Gas gegeben. Es war so lustig, am Schluss haben alle in dem Raum gestanden und getanzt, so alle Semester, egal was, das war wirklich.
Ja, gut, am Schluss sind halt auch alle betrunken.
Es sind alle betrunken. Also dann irgendeine Barista-Firma ist da, die halt dann Kaffees macht, fürs Metal irgendwie, Paul schenken natürlich Sekte aus. Die Nordsee war da, hatte Austern da. Aber, Gott, Austern halt. Also, wir haben gar nicht davon. Kann ich auch surfen gehen und ins Meer beißen. Das schmeckt ähnlich gut. Nee, also, ist schon eine tolle Veranstaltung.
Klingt gut.
Ja,
kommen wir mit nächstes Jahr.
Klingt sehr gut.
Ja, ich sag Bescheid irgendwie. Ja. Nee, und zwar war alles gut.
Ja,
Schluss gibt's immer noch Weißwürste mit Brezen. Also für die, die noch Hunger haben, die können dann nochmal in die Küche gehen. Da kommt dann irgendeine Metzgerei aus Delkenheim und macht nochmal eine ordentliche Runde Weißwürste. Aber ich war so satt, ich konnte beim Besten.
Boah, vor allem Weißwürste, wenn du eh schon satt bist.
Ja, allerdings Weißwürste, wenn du betrunken bist, ist vielleicht keine so schlechte Idee.
Das durchaus, kann man auch vorstellen.
Dein Handy dreht gerade durch, Stefan.
Ja. Rum und Co. Schickt mir
Newsletter.
Ja, ich soll dringend. Ich muss da mal ganz. Ich bin mal kurz weg.
So. Wären wir damit in der Sektion Hörerfragen? Ich muss jetzt gleich gehen, aber ich glaube, dann bleibt noch ein bisschen. Eine Viertelstunde gibt mir der Marc bestimmt noch. Wir haben 2 Hörerfragen
Wir können ja die zweite einfach sein lassen, machen nur die erste.
Ach nee, aber die zweite ist so schön.
Dann machen wir nur die zweite.
Wir
machen nur die zweite, dann ist alles pünktlich. Wir haben schon wieder eine Stunde aufgenommen oder so.
Ja, haben wir.
Machen wir nur eine?
Ja.
Okay, also dann machen wir nur eine besonders schöne Frage, die wir uns aufgehoben haben. Wieder mal eine Header-Frage. Ich finde, die Header gibt uns immer Fragen, die so richtig fürs Herz sind.
Ja. Header, wir brauchen mehr von deinen coolen Fragen. Kein Druck. Schöne Herzfragen, bitte.
Ja, Herzfragen, das klingt eklig. So, und zwar diesmal ist die Frage, in welchem Film würdet ihr gerne leben?
Ja, es ist schwierig, weil man will sofort mindestens 10 aufzählen. Und da gibt's ja mehrere Ansätze. Also einmal so die.
Okay, es gibt mehrere Ansätze jetzt.
Ja, nein, ich meine, die Frage ist ja, was willst du von der Welt? Also ich würde irgendwie voll gerne in so einem Science-Fiction-Film irgendwie leben, so wo alles irgendwie viel cooler und neuer und schöner ist.
Stell dir mal vor, du lebst in so einer Star Wars-Welt, ja?
Ja, zum Beispiel.
Und dann bist du, weiß ich nicht, ein Ewok oder so.
Ja, oder irgendwie.
Ja, dann bist du halt so knuddelig und flauschig.
Ja, aber so ein armer Bauer auf Tatooine, da ist immer heiß und dreckig und staubig und
das
will man dann auch nicht.
Doof,
das oder Stormtrooper, so ganzen Tag in deinem komischen weißen Helm.
Ja, also und die Frage ist ja auch nicht so, oder kommt drauf an, wie man sie liest, aber es ist nicht notwendigerweise so, okay, du bist dann diese eine Person, die von dieser Welt nur profitiert, sondern eben, ich finde, die Frage ist eben so ein bisschen so, was für eine Welt insgesamt würdest du sagen. Das wäre eine gute Welt, um in der zu leben. Oder die spricht dich irgendwie an.
Ja, das ist eben genau die Frage. Also zum einen denke ich so Science Fiction, wo alles so, wo Weltraum, Reisen möglich sind und so irgendwie, also muss jetzt nicht notwendigerweise Star Wars sein, da geht auch irgendeine Star Trek Welt oder irgendwas oder muss jetzt nicht unbedingt die Riddick-Welt sein, ja? Aber so, das wäre irgendwie faszinierend, aber auf der anderen Seite reißt man sich natürlich da auch ganz raus aus allem, was man kennt und weiß und tut, und ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwas machen könnte mit meinen Fähigkeiten, irgendwas anfangen kann in dieser Welt.
Mit so einem Surrogate rumlaufen?
Oder man geht halt so, würde ich bei Herr der Ringe leben wollen, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. So, da gibt's immer nur auf die Mappe.
Wenn du da so ein Zwerg bist.
Ich hab das nicht so reflektiert vorher, aber es stimmt, es ist eine Frage des Ansatzes, weil eben meine Überlegung war eher so eine emotional, in welcher Welt würde ich leben wollen. Und da war es eben, okay, ich bin jetzt gerade von Moonrise Kingdom so geflasht, dass mein erstes Gefühl war so, in Moonrise Kingdom möchte ich leben oder vielleicht überhaupt in der Wes Anderson Welt, wobei die ja häufig dann auch dunkler sind, als man auf den ersten Blick so denkt. Mich hat es auch erinnert an, vor ein paar Jahren habe ich auf Facebook diesen 30-Day-Book-Challenge gemacht. Und da kam die gleiche Frage mit Buch. In welchem Buch möchtest du leben? Und da war bei mir wirklich sofort was, was ich als Kind schon immer wusste. Als Kind wollte ich in Ronja Räubertochter leben. Und da habe ich jetzt gedacht, also in dem Ronja Räubertochter-Film würde ich auch ganz gerne leben. Aber das ist eben auch so eine emotionale Sache. Es ist nicht so sehr, wie sieht die Welt aus, sondern wie fühle ich mich mit der Hauptfigur in dieser Welt? Und ich glaube, dass wenn man jetzt so die Überschneidung sieht zwischen Moonrise Kingdom und Ronja Räubertochter, ist eigentlich die gleiche, weil es ist so ein dieses Kindsein in einer bisschen nostalgisch verklärten, leicht märchenhaft angehauchten Welt, in der durchaus auch schlimme Dinge passieren, aber in der du trotzdem so eine Illusion von Sicherheit hast oder sowas.
Ja, also ich finde halt, dass diese Frage, stößt du die Tür auf zu, ich könnte in irgendeinem Märchen, also ja, ich könnte jetzt so im Wizard of Oz leben oder ich will eher nicht in Pans Labyrinth leben, aber oh, vielleicht Gott, irgendwie. Nee. So,
ja.
Das macht halt so Türen auf in andere fantastische Welten. Möchte ich in der Blade Runner Welt leben? Ich weiß nicht, irgendwie ist die cool, aber den meisten Leuten geht's da wahrscheinlich nicht so gut, also.
Ja. Und Stefan, möchtest du nur in einem New York-Film leben?
Stefan möchte in Francis Harley. Nein, alles schwarz-weiß.
Das wäre auch langweilig.
Voller Hipster-Mädchen. Schwarz-weiß-Film voller Hipster-Mädchen in New York.
Ist doch schön. Hipster-Mädchen ist doch da. Na, ja. Ich finde es schwierig. Also ich könnte mir eher so vorstellen, dass es mal schön wäre, in so eine Welt für länger und mit eigener Interaktion eintauchen zu können.
Mm.
Aber nicht so da für immer leben. Weil, also auch natürlich hat man dann das Wissen von hier nicht.
Mm.
Und wenn du in, weiß ich nicht, bei Ronja Räubertochter aufgewachsen bist, dann hättest du auch nichts dagegen, mal irgendwie einen Tag am Computer zu sitzen, oder?
Weißt du? Das ist ein schräger Gedanke. Wo klicke ich jetzt?
Wie Doppelklick.
Also, ja, ich habe sowas ist jetzt ein bisschen entfernt, aber mit meinem Friseur neulich gesprochen, der meinte so, ach, weißt du, wie gern ich war, weil ich bin irgendwie von der Arbeit gekommen, war total genervt, weil alle wieder mich angenervt hatten. Und er so, ach, du glaubst gar nicht, wie gern ich mal so einen Tag einfach nur am Computer sitzen würde, ein paar E-Mails schreiben, so ein bisschen tippen, und das wäre doch voll toll. So, ja, aber so ist es halt leider nicht.
Ja.
So kommt es einem dann vor, wenn man von der anderen Seite guckt. Aber irgendwie, man sitzt ja nicht, also natürlich sitzt man irgendwie einen halben Tag vom Computer oder dreiviertel, und dann geht man in Meetings und telefoniert und macht und wird angebrüllt oder brüllt selber oder.
Aber es ist ja, ich meine, okay, bei dem ist natürlich, beim Friseur ist es so, dass er einfach in einer ganz anderen Arbeitssituation ist und deswegen was anderes ihm erstrebenswert erscheint vielleicht. Aber es ist doch interessant, dass der Bob zum Beispiel jetzt so, der erste Gedanke ist so, mehr Technisierung, ich möchte noch viel krassere irgendwie Sachen erleben und das so. Und bei mir ist so, dass die Romantik geht in eine ganz andere Richtung, nämlich natürlich Wald und keine Technik. Und okay, das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Und so. Also das heißt so, die Sehnsüchte
in gehen natürlich in vollkommen. In Herr der Ringe jemals jemand aufs Klo gegangen? Haben wir das irgendwie, ist das verbrieft?
Ich glaube, die haben die drei Muscheln auch.
Genau. Das ist auch eine schöne Welt, in die ich nicht leben wollen würde.
Was für eine?
Demolition Man.
Demolition Man.
Die geht mir so auf den Zeiger, deshalb finde ich diesen Film so toll.
Ja, also ich glaube, ich bin eine zurück in die Naturromantikerin.
Ich glaube, ich würde bitte gerne in Blue Crush leben wollen.
Oh Gott.
Mädchenintrigen und viel surfen. Nee, das klingt auch anstrengend. Dann lieber gefährliche Brandung. So ein bisschen Gangster und hohe Wellen.
Na nee, gut, aber die, gefährliche Welt. Die Welt von gefährliche Brandung
ist ja unsere.
Das ist ja im Grunde.
Welt. Das ist überhaupt ja bei vielen, Filmen so, dass letztendlich, wenn du überlegst, in welcher Welt findest statt, ist es unsere Welt. Deswegen musst du schon, natürlich musst du, wenn das irgendwie ein bisschen interessante Alternative sein soll, muss es ja entweder Science Fiction oder was Märchenhaftes oder irgendwas fantastisch geprägtes sein. Oder die Zukunft, oder die Vergangenheit, was weiß ich, aber.
Oder im Great Gatsby. So. Ganzen Tag Polo spielen und.
Ja, aber die.
Shallowness.
Also Great Gatsby, jetzt gerade wenn man die letzte Verfilmung nimmt, funktioniert für mich ein bisschen ähnlich wie jetzt, meinetwegen Moonrise Kingdom oder so, weil es nämlich auch eine bisschen nostalgisch verklärte Welt ist eben. Klar. Es ist ja nicht so Period Piece, also eine konkrete historische Vergangenheit, sondern es ist eine verklärte Version von der historischen Vergangenheit. Und das entspricht dem, was, wo meine Sehnsucht liegt, auf jeden Fall eher als so ein Science-Fiction-Bereich oder so.
Nee, ich glaube, Star Trek wäre okay.
Ja.
Aber ich weigere mich, ein rotes Shirt anzuziehen.
Ja, aber auch wenn du in der Star Trek-Welt lebst, wenn du dann irgendwie so ein.
Ich dann Ferengi bin. Ist auch scheiße.
Ja, oder auf irgendeinem Planeten bist, der leider dann doch ausgeladen werden muss.
Wo leider auch keiner vorbeikommt von den Interessanten. Ja, nein, wenn dann schon auf der Enterprise.
Ja, genau, das ist halt so die Sache. Die Frage ist ja, in welchem Film? Und wenn du in einem Film lebst, dann lebst du ja auch da, wo die Kamera ist. Also in unserer Welt die Kamera ist. Das heißt, du interagierst dann halt schon mit den Leuten. Das heißt, wenn du in einer Star Trek, würdest du vielleicht sogar einen Job an der Brücke haben können, wollen.
Ja, aber kein rotes Shirt, bitte.
Oh ja, mein Gott. Bist du Fähnrich Crusher, der nervt oder so?
Das stimmt aber natürlich. Ich hatte jetzt ganz bei unserer Überlegung ganz vergessen, dass die Frage ist, in welchem Film möchtest du leben? Was natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist, als in welcher Welt möchtest du leben? Weil in welchem Film möchtest du leben, heißt natürlich auch möglicherweise mit den Konflikten, die auftreten in dem Film. Oder, weiß nicht, wenn du sagst, ich möchte in einem Thriller leben, dann heißt das nicht nur, dass die Gegenwart ist oder so und New York, sondern eben in einer Welt, in der plötzlich dein Bruder umgebracht wird und keine Ahnung, du irgendwas Komisches tun musst und so. Also das ist natürlich auch noch so eine Frage. Also dann ist die Frage vielleicht auch, in welchem Genre möchtest du leben? Ja.
Also jedenfalls nicht in Only God Forgives.
Nein.
Vielleicht.
Oder auch Jungle Unchained ist
nicht so cool.
Unentspannt.
Also ich möchte eigentlich in keinem Thriller leben, ehrlich gesagt. Und eher auch in keinem Science-Fiction-Film und in keiner Adam Sandler-Komödie.
Aber da passiert doch nicht so viel Dramatisches.
Oh Gott, aber den jeden Tag sehen müssen, das wäre ja wirklich das Schrecklichste.
Tja.
Obwohl in den vielen Komödien ist ja für die Leute, die da agieren, ist auch gar nicht so lustig.
Nee, ist eher für uns.
Ja. Hm. Also ist vielleicht doch besser, wenn man so sich mal. Das bringt uns wieder zurück zu der Frage von letzter Woche mit der Immersion. Dass man eben irgendwie in den Film eintauchen können sollte, sollen, könnte.
Ja. Könnten, sollten, müsste.
Ja, habt ihr irgendwelche, was ist der Film, in dem ihr gerne leben möchtet?
Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwie so einen Kracher vergessen, wo wir sofort alle zustimmen würden.
Also es ist ja auch nicht notwendigerweise dein Lieblingsfilm oder so. Es gibt ja auch Filme, die man toll findet, wo man sagt, so, aber leben möchte ich dort nicht. Deswegen ist schon die Frage, was ist so, welche Welt, welches Szenario, in dem im Film spielt, berührt dich irgendwie? Hast du das Gefühl, da wäre ich gerne?
Möchtest du gerne auf Neptun High in die Schule gehen?
Nee, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Ist ja auch. Ich meine, das ist ja der Punkt an der Serie im Prinzip, dass sie auch nicht in diesem Universum leben möchte. Und dann fällt es mir als Person, die Hauptperson irgendwie verfolgt, fällt es natürlich schwer, da positiver gestimmt zu sein.
Ja.
Ja, also ich glaube schon, für mich ist es ganz oft so, glaube ich, dass wenn die Welt, die ich anschaue in dem Film, eben in so einem leicht verklärten, liebevollen Glanz erscheint, dann fühle ich mich zu der Welt hingezogen. Also ich bin eine Nostalgikerin.
Ich möchte bitte im Frankfurter Tatort leben.
Nee. Tue ich zwar. Aber in dem Park laufen nie solche blonden Frauen im pinken
Trainingsanzug. Du gehst halt zum falschen Moment.
Ja.
Also du willst ja eh nur wegen Nia Kunst davon erleben.
Dorfer. Dings. Ach was, die ist doch eh nicht mehr da.
Also, Ja, fällt euch noch irgendwas ein oder war das erstmal unser erste?
Nö, also ich sag jetzt Star Trek. So. Okay.
Moonrise Kingdom.
Ich glaube, ich möchte wechseln. Ich möchte da mit meinem heutigen Wissen in die Filme reinspringen können.
In den Paten?
Ich glaube nicht.
Am Ende bist du noch Luca Brasi, das wäre nicht so gut.
Hm. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Frage. Hedda, in welchem Film möchtest du gerne leben?
Genau. Kommentare auf www.sneakpod.de.
Ja.
Man muss sich auch nicht anmelden, ihr könnt einfach schreiben. Und.
Aber anmelden kann man sich für.
Boah, Überleitung Deluxe.
Ja!
Noch für das Konzert, das, wenn dieser Podcast erscheint, in wenigen Tagen, nämlich am 29. März stattfindet. Es gibt noch Plätze in der Pinken Bar, also meldet euch.
Genau, dazu schreibt ihr an Pinken Bar.
Das ist die letzte Chance. Gebt euch noch, ihr könnt nochmal hier in der Pinken Bar. The Final Konzert, eines der letzten. Vielleicht auch das letzte, das wissen wir
ja
nicht.
Ja.
Genau.
Also wahrscheinlich in der nächsten Folge werden wir wissen, ob es das letzte ist oder nicht. Aber dann ist ja schon zu spät für euch, noch kurzfristig in das dann vielleicht schon letzte Konzert gekommen zu sein. Also jetzt.
Genau, Samstagabend, 29. März, Frankfurt am Main.
Und Näheres erfahrt ihr von mir, wenn ihr an pinkebar@sneakpod.de schreibt.
Genau.
Oder an Info oder an Claudia.
Oder an irgendwas. Dann kriegst du Bob und dann.
Schnuffelpuffel@sneakpod.de. Pinkebar.de hätten wir mal registrieren sollen. Jetzt ist es zu spät. Naja, Geld gespart.
Wer weiß, wer das hat.
Ja, das könnte. Geht da nicht hin. Wahrscheinlich erwartet euch da der
Red Light.
Der Abgrund des Internets. Ihr möchtet das nicht. Ich möchte da nicht für verantwortlich sein. Wir lassen es dabei für diese Woche und verabschieden uns. Und nächste Woche hört ihr dann, wie es auf dem Konzert gewesen ist.
Und die andere Frage, die wir heute nicht beantwortet haben.
Richtig. Dirk, du musst noch mal einen Augenblick Geduld haben. Wir kommen auf die Fragen zurück.
Ach ja, ich wollte auch noch einen unserer Hörer grüßen, nämlich Thomas D., der mein Leben mit Musik erfüllt hat. Und das ist ganz großartig.
Ah, Leute, die Thomas D. heißen und Musik, das ist ja sehr schön. Das gefällt mir. Ja. Tschüss.
Tschüss.